Das ist eine Volkskrankheit, ganz klar. Eine Volkskrankheit, die bis jetzt noch weitgehend unerkannt ist. Wir sind eine Ansammlung von feinsten Regulationsmechanismen. Unser Körper ist extrem harmoniebedürftig. Und wir denken, dass wir das optimieren könnten, indem wir irgendwelche Pülverchen in uns reinkippen. Und das ist in aller Regel nicht der Fall.
Der Amboss Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Folge zum Thema Nierensteine. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Calcium-Oxalatsteine, Calcium-Phosphatsteine, Strubit-Zystin-Xanthinsteine. Nierensteine sind komplex und, das liegt in der Natur eines Steines, meistens ziemlich schwer zu verdauen. Wir versuchen das Thema daher heute aufzudröseln, eine inhaltliche Stoßwellenlithotripsie, wenn man so will. Und vermutlich habt ihr es auch bereits an der Stimme gehört, es ist Dr. Krenz höchstpersönlich, der uns heute durch dieses komplexe Thema führen wird. Die meisten von euch kennen ihn sicher bereits, Dr. Krenz ist ja durchaus häufiger zu Gast bei uns im Amboss-Podcast. Für alle, die ihn heute zum ersten Mal hören, Dr. Krenz ist Nephrologe und Hypertensiologe aus Hamburg und kann noch so komplexe Themen verständlich und klinisch relevant herunterbrechen. Ich freue mich, dass Sie heute einmal mehr hier sind. Dr. Krenz, herzlich willkommen im Amboss-Podcast.
Hallo Herr Winghardt, ich bin wie immer sehr gerne da. Und erlauben Sie mir, bevor wir starten, möchte ich einen kleinen Gruß rausschicken. Und zwar bin ich auf der Reise in den Süden, wir wollten in den Urlaub nach Bayern, bin ich gestrandet in Fulda. In einer sehr misslichen Situation. Ich hatte eine Makrohämaturie und dann eine Blasentamponade und musste in das Klinikum Fulda und bin dort extrem kompetent und nett behandelt worden. Die Urologin war innerhalb von 5 Minuten da und hat mich aus meiner misslichen Situation gerettet, wofür ich ihr extrem dankbar bin. Und dann stellte sich auch noch raus, dass sie meinen Podcast Denkfabrik Medizin kannte. Und danach war die Freundschaft natürlich besiegelt. Ne? Das heißt, ich möchte einen ganz, ganz lieben Gruß und ein Dankeschön rausschicken an Frau Dr. Anna Spannhofer. Die ist urologische Weiterbildungsassistentin im Klinikum Fulda und sie ist auf einem richtigen Weg.
Ja, das freut mich ja. Dann grüße ich unbekannterweise auch. Komplimenti. Und ja, wahrscheinlich ist das Thema dann auch spannend für die urologische Kollegin, ne? Nierensteine. Aber es ist ja ein Thema, das eigentlich viele Fachrichtungen interessieren dürfte.
Ja, also das gehört ja eigentlich nicht zur formalen nephrologischen Ausbildung. Das ist ja so ein Grenzgebiet von Urologie und Nephrologie. Die allermeisten Steinpatienten werden in der Urologie behandelt. Der Nephrologe kriegt da eigentlich selten die Finger drauf. Ich bin regelmäßig vor Corona, muss man sagen, nach Boston gefahren. Da gibt es von der Harvard Medical School gibt es einen Wochenkurs Nephrologie. Und da trat ein Bostoner Nierensteinforscher Gary Kerhan auf und hat so faszinierend über Nierensteine erzählt, dass seitdem Nierensteine zu meinen Lieblingsgebieten gehören und ich mich jedes Mal freue, wenn ein Patient kommt und man ja eigentlich immer was für diese Leute tun kann.
Und wie das funktioniert, das verraten Sie uns heute.
Das wollen wir heute besprechen, genauso.
Dann würde ich sagen, legen wir los. Was kommt heute auf uns zu?
Ich möchte natürlich einmal so ein bisschen die Epidemiologie zeigen. Und da ist ein wesentlicher Aspekt, dass eben die Nierensteine deutlich zunehmen und wie viele Leute überhaupt betroffen sind. Das ist eine Volkskrankheit, ganz klar. Eine Volkskrankheit, die bis jetzt noch weitgehend unerkannt ist. Ich werde Ihnen die Pathophysiologie so ein bisschen nahe bringen. Das ist total faszinierend, weil es immer, wie so oft im Körper, geht es um ein Gleichgewicht. Und wir schaffen es häufig, dieses Gleichgewicht aus dem Lot zu bringen. Dann werden wir darüber sprechen, wie die einzelnen Steintypen, da gibt es spezielle Behandlungen dafür. Also nicht jeder Stein ist leicht zu behandeln. Und wir werden ein bisschen über urologische Sachen sprechen. Da bin ich nicht der Spezialist. Also wann man ESWL einsetzt und wann man Ureterorhenoskopie einsetzt und so. Und dann habe ich zum Schluss natürlich auch noch Fälle mitgebracht.
Ja, sehr gut. Da freue ich mich. Und können wir es vielleicht so machen, dass wir einmal zunächst im Schnelldurchlauf nochmal durch alle Steintypen durchgehen, damit wir die einfach nochmal parat haben?
Ja, also die häufigsten Steintypen sind Calcium-Oxalatsteine, die machen 75-80% der Steine aus. Als nächstes kommen Calcium-Phosphatsteine, je nach Untersuchung bis zu 10% der Steine. Dann haben wir noch Harnsäuresteine, 10-15%. Die Untersuchungen unterscheiden sich immer so ein bisschen. Und noch sogenannte Infektsteine, Struvitsteine, nennen sich die mit dem eigenen Namen. Und dann gibt es noch die seltenen, die eigentlich schon im Kindesalter häufig auftreten. Und das sind Cystinsteine und Xanthinsteine. Das wären so eigentlich im Schnelldurchlauf die häufigsten Steintypen.
Und jetzt haben Sie schon gesagt, Nierensteine sind eigentlich eine versteckte Volkskrankheit. Können Sie uns da was zu den Zahlen sagen?
Also die sind erschreckend hoch. Die Lebenszeitprävalenz für Nierensteine sind bei Männern in Deutschland angegeben mit bis zu 12%. Gucken Sie sich aber neuere amerikanische Daten an, dann tauchen da fast 20% auf. Das heißt, die Lebenszeitinzidenz von einem Nierenstein für einen Mann ist, dass jeder Fünfte einen Nierenstein bekommt. Und Frauen haben etwa die Hälfte. Nicht? Da sind es bei in Deutschland bis zu 7% der Frauen bekommen in ihrer Lebenszeit einen Nierenstein. In Amerika etwas höher, 9%, nicht entscheidend höher. Ne? Tendenz steigend. Das Alter, das ist sozusagen die Peak-Inzidenz, ist bei Männern, sagen wir so grob gesagt, zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr. Frauen etwas später, da geht das so 50 bis 70. Und die Inzidenz ist bis dahin steigend. Das heißt also von jungen Leuten bis etwa bei Männern bis zum 60. Lebensjahr steigt die Inzidenz an Nierenstein. Danach fällt es wieder etwas ab.
Und dieser Unterschied zwischen Männern und Frauen, liegt der jetzt an der unterschiedlichen Ernährungsweise? Man weiß ja, dass sich Frauen im Schnitt etwas gesünder ernähren als Männer.
Also es wird diskutiert, dass es damit zu tun hat, dass die sich etwas, sagen wir mal, mit mehr Gemüse und Obst ernähren und dass das eine Rolle spielt, aber auch ein hormoneller Schutz wird diskutiert.
Also veränderliche und unveränderliche Faktoren und natürlich, wenn man dann einmal schon mal einen Nierenstein hatte, hat man eine relativ hohe Chance, wieder einen zu bekommen.
Ja, furchtbar. Ne? Also man ist das dann nicht los, das Problem, nicht, sondern die Rezidivquoten sind hoch. Die rangieren so zwischen 10% und 15% im ersten Jahr. Und innerhalb der ersten 5 Jahre kriegt die Hälfte der Leute, die Nierensteine, kriegt einen erneuten Nierenstein. Und das steigt dann noch etwas an. Bei 10 Jahren sind es bis zu 75% der Leute, die dann wieder ein Rezidiv bekommen. Also das ist keine Erkrankung, die man mit einem Mal meistens los ist.
Aber die gute Nachricht, wenn man die richtigen Stellschrauben dreht, kann man ja da auch das richtig runterdrücken.
Ja, genau.
Und nach dieser Episode wissen wir natürlich alle genauestens, wie das funktioniert. Dafür ist es aber wichtig zu wissen, wie Nierensteine entstehen. Deswegen, Dr. Krenz, lassen Sie uns doch zunächst mal auf die Pathophysiologie schauen.
Also das ist total faszinierend. Das, was ich möchte, was heute von unseren Zuhörenden mitgenommen wird, ist: Im Urin besteht ein Gleichgewicht, normalerweise, zwischen steinbildenden und steinlösenden Faktoren. Und dieses Gleichgewicht ist entscheidend dafür, ob bestimmte Stoffe, zum Beispiel Calcium, Phosphat, Harnsäure, in Lösung bleiben und ausgeschieden werden oder ob es zu einer Steinbildung, nicht? Das geht ja so los, dass da so ein kleiner Kristallisationskern sich bildet, wo sich irgendwie so, ne, so ein paar Kristalle zusammenlegen und Party machen, nicht? Und dass dieser Kristallisationskern dann eben, wenn weiterhin dieses Ungleichgewicht im Urin besteht, dass der dann ständig wächst. Ne? Die steinlösenden Substanzen sind insbesondere Zitronensäure und die Urinmenge. Das heißt, der Durchfluss ist ein ganz entscheidender Faktor. Die steinbildenden Faktoren, das sind Calcium, Phosphat, Oxalat, Harnsäure sind die großen. Und wir schaffen es eben durch unsere Diäten, was wir an Nahrung zu uns nehmen, dass wir das aus dem Ungleichgewicht bringen. Und das ist ganz häufig die Erklärung für Nierensteine. Also die Untersuchungen zeigen, dass etwas über 60% der Patienten, die Nierensteine bilden, haben eine Hyperkalzurie. Ungefähr 30% haben zu wenig Citrat im Urin. Knapp 35-40% haben zu viel Harnsäure. Also man findet dann, dass der Urin, dass der eine Dysbalance hat. Und dann können eben bestimmte Sachen, wenn der Sättigungsgrad überschritten ist, fallen bestimmte Stoffe im Urin aus und bilden Steine.
Gibt es so etwas wie den nephrologischen Idealurin, also einen, wo Sie sich so richtig freuen, wenn Sie den sehen?
Ja, also der ist so, dass Sie einen pH-Wert, also gehen wir mal zurück zum Urinstecks, nicht? Also die einfachen Sachen. Spezifisches Gewicht sagt mir ja an, wie der Wasseranteil zu dem Anteil gelöste Teilchen ist. Und je höher diese Zahl geht, nicht, die geht auf dem Urinstecks bis 1030, desto konzentrierter ist der Urin. Und da würde man sich natürlich wünschen, dass der Urin eine spezifische Dichte hat, die so um 1010 ist, nicht? Also dass ein ordentlicher Wasseranteil und ein geringerer Anteil an gelösten Teilchen drin ist, nicht? Und dann haben wir einen zweiten Wert, das ist der pH auf dem Urinstix. Nee, und da würde man sich wünschen, dass der pH um 7 ist. Das ist der ideale pH, wo sich zum Beispiel auch Calciumphosphatsteine noch nicht bilden und Harnsäuresteine, die bilden sich halt im sauren Urin. Und wenn wir dann in die Detailanalyse, also wir nehmen so eine Urinprobe, schicken sie ins Labor und lassen uns mal sagen, was da sonst noch so drin ist, dann würde man sich natürlich wünschen, dass da die Zitronensäure über 320 Milligramm am Tag ist. Das ist so ein Grenzwert, der dann, wenn es da runterfällt, ist es zu wenig. Das wäre eben noch eine der steinlösenden Substanzen. Und wenn ich das wüsste, dann hätte ich ein gutes Gefühl, dass dieser Patient nicht gefährdet ist, Nierensteine zu bekommen.
U-Stixe sind natürlich super, weil man sie in der Praxis schnell und günstig machen kann. Da haben wir auch eine eigene Podcast-Folge zu, wie man die am besten interpretiert. Da ein Link in den Shownotes und auch in den Shownotes und super für die Praxis ist ein Link zu unserer Amboss-Praxis-Lizenz. Amboss ist ja gerade im niedergelassenen Sektor sehr am Kommen. Immer mehr Allgemeinmedizinerinnen und Mediziner nutzen es. Wir haben in vielen Kapiteln mittlerweile spezielle Sektionen für die hausärztliche Versorgung. Lasst euch da bei Interesse also einfach gerne ein unverbindliches Angebot zuschicken. Das Ganze geht unter go.amboss.com/amboss-podcast-praxislizenz, steht aber, wie gesagt, auch in den Shownotes. Dann, Dr. Krenz, lassen Sie uns über Risikofaktoren sprechen. Was führt denn dazu, dass man Nierensteine entwickelt?
Ja, also sag mal, bevor wir anfangen mit sekundärer Nierensteinbildung, also bei bestimmten Erkrankungen, gibt es Ernährungsfaktoren, nicht? Und das Entscheidende zum Beispiel ist die Trinkmenge. Das ist eine ganz entscheidende Größe, nicht? Wer zum Nierensteinbildung neigt, sollte viel trinken. Und viel trinken, da meinen wir, ich bin ja sonst kein Freund von viel trinken. Das ist nicht nötig. Die Niere ist ein sehr effektives Organ. Aber bei Nierensteinen hat sich in Studien gezeigt, dass wenn sie über 2,5 Liter am Tag trinken, dass dann eine deutlich geringere Nierensteinbildung und das empfehlen wir auch den Patienten nach ihrem ersten Stein. Also die Trinkmenge ist entscheidend. Dann ist entscheidend, was sie an Gemüse und Obst essen. Das ist kaliumreich und zitratreich. Das heißt, Patienten, die das Gegenteil machen, sich mit wenig Obst, wenig Gemüse essen, haben ein Risiko, dass sie zu wenig Zitrat im Urin haben und dadurch die Nierensteinbildung gefördert wird. Kochsalz, hat sich herausgestellt, spielt eine große Rolle. Das heißt also, ähnlich wie beim Bluthochdruck, wir kommen ja immer zurück zu meinen Themen, ähnlich wie beim Bluthochdruck spielt auch bei der Nierensteinbildung die Kochsalzausscheidung eine große Rolle. Calcium spielt eine große Rolle. Da sind wir in der Zwickmühle, weil wir ja häufig auch empfehlen, dass die Calciumaufnahme 1000 Milligramm am Tag sein sollte, am besten aus natürlichen Quellen, zur Verhinderung von Osteoporose oder anderen Knochenproblemen. Aber über 1000 Milligramm fördert die Nierensteinbildung. Das heißt also, Leute, die 2 Liter Milch am Tag trinken, haben ein erhöhtes Risiko an Nierensteinbildung. Das gleiche gilt für tierische Proteine. Die werden metabolisiert zu Purin. Dadurch ist die Harnsäure im Urin hoch und wir haben einen sauren pH im Urin, was wiederum dazu führt, dass zum Beispiel Calciumphosphatsteine und Harnsäuresteine leichter gebildet werden. Das heißt, man sieht, mit der Nahrung manipulieren wir sehr stark die Zusammensetzung des Urins und dadurch entsteht ein Risiko für Nierensteinbildung.
Können Sie das nochmal erklären, wie sich Kochsalz auf die Nierensteinbildung auswirkt?
Also, das weiß man nicht so ganz genau, was passiert, warum das auch dazu führt, dass da Nierensteine mehr gebildet werden. Nee, ob das nicht einfach eine Assoziation ist, dass diese Leute auch andere Sachen, also dass das Kochsalz im Prinzip transportiert wird mit anderen Sachen. Also zum Beispiel mit sowas wie Chips oder so. Aber Kochsalz direkt, also wenn sie sozusagen das reine Kochsalz in die Niere geben würden, wäre jetzt nicht so, dass dann gleich Nierensteine ausfallen.
Jetzt haben wir schon gehört, der pH-Wert, der Urin-pH-Wert ist wichtig dafür, ob sich Nierensteine bilden oder nicht. Jetzt muss man ja eigentlich nur mal an der Apotheke vorbeilaufen, dann sieht man ja eigentlich immer gleich eine Werbung, wie man sich selbst irgendwie basischer machen kann. Was halten Sie von sowas?
Also auf die Frage habe ich natürlich gewartet. Basica-Pulver oder Bullrichsalz und was es da alles gibt. Ich halte da nichts von. Wir sind ja im Prinzip eine Ansammlung von feinsten Regulationsmechanismen. Unser Körper ist extrem harmoniebedürftig, der möchte bei stabilen Bedingungen arbeiten. Und wir denken, dass wir das optimieren könnten, indem wir irgendwelche Pülverchen in uns reinkippen. Und das ist in aller Regel nicht der Fall. Bei der basischen Ernährung ist das so, dass man sagen muss, okay, wenn es um Nierensteine geht, schadet das in den wenigsten Fällen. Sondern man sieht, dass die Leute, die einen basischen Urin haben, die haben sogar eine geringere Nierensteininzidenz als Leute, die das nicht haben. Aber auch da kann man es übertreiben. Und wenn Sie den Urin-pH-Wert über 7,5 anheben, dann haben Sie ein erhöhtes Risiko für Calciumphosphatsteine. Punkt.
Noch eine Nachfrage zu Lifestyle-Faktoren, Low-Carb-Diäten, also möglichst wenig Kohlenhydrate zu sich nehmen oder so Proteinpulver zum Muskelaufbau. Mhm. Die sind ja gerade sehr beliebt. Die müssten doch dann eigentlich auch ordentlich dazu beitragen, dass mehr Nierensteine gebildet werden.
Ja, erhöhen Ihr Risiko für Nierensteine. Es ist so, dass wenn Sie tierische Proteine zu sich nehmen, wird der Urin saurer. Also der klassische Urin-pH ist ja zwischen 5 und 6. Und wenn Sie sich viel von tierischen Eiweißen ernähren, dann geht das Richtung 5. Nee, und dann haben Sie zum Beispiel ein deutlich erhöhtes Risiko für Harnsäuresteine. Harnsäure, nicht? Und das ist ja eben auch noch ein Stoffwechselprodukt von Eiweiß. Nicht? Das heißt, Sie haben zwei Faktoren, die dann dazu führen, dass Sie eine erhöhte Inzidenz für Nierensteine haben. Es ist so, Calciumoxalatstein, also der häufigste Steintyp, ist nicht pH-empfindlich. Das heißt also, Sie müssen nicht Angst haben, dass Sie einen Calciumoxalatstein kriegen, sondern es wären dann Harnsäuresteine. Also ich werde meistens gefragt, ne, dass die Leute nehmen Kreatin, weil das in den Fitnessstudios angeboten wird zum Muskelaufbau. Und da gab es mal vor langer Zeit eine Studie, wurde Beeinflussung der Nierenfunktion. Das hat sich zum Glück nicht bestätigt. Aber meine Patienten fragen mich ganz oft, ob Kreatin gefährlich für die Niere ist. Nein, ist es nicht. Ne? Aber gut, ne? Wer viel tierisches Eiweiß, es gibt ja dann Leute, die irgendwie 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein pro Tag zu sich nehmen, die haben dann einen sauren pH, Punkt, ne? Und scheiden mehr Harnsäure aus.
Okay, das zum Einfluss der Ernährung. Lassen Sie uns auch einen Blick auf Krankheiten werfen, also sekundäre Genese von Nierensteinen.
Also Assoziationen gibt es zur Adipositas und zum Diabetes mellitus. Dort zum Beispiel werden mehr Nierensteine. Es gibt andere Risikosituationen. Also Klassiker ist zum Beispiel primärer Hyperparathyroidismus.
Steinbein-Magenpein.
Steinbein-Magenpein haben wir gelernt, genau. Das war tatsächlich so, also den entdeckt man ja heute frühzeitig durch die Calciumbestimmung im Blut. Früher, als es noch nicht gang und gäbe war, war es so, dass über 50% dieser Patienten haben Nierensteine bekommen und sind damit aufgefallen. Das ist heute nicht mehr so. Dann renal-tubuläre Azidose. Das ist natürlich was Exotisches, was besonders den Nephrologen interessiert. Aber auch zum Beispiel nach bariatrischer Operation oder Morbus Crohn, wo es zu einem Verlust des terminalen Iliums kommt, sind Risikoerkrankungen, nicht zuletzt auch zum Beispiel in der Schwangerschaft, treten mehr Nierensteine auf.
Ganz allgemein, also jetzt nicht nur in der Schwangerschaft, aber ganz allgemein, was sehen wir dann für Patientinnen und Patienten vor uns?
Also da gibt es verschiedene Szenarien. Es gibt natürlich das akute Szenario, das heißt, so ein Nierenstein hat sich über längere Zeit in der Niere gebildet und macht sich dann auf den Weg. Und wenn der in die ableitenden Harnwege kommt, dann verursacht das Koliken. Das heißt, solche Leute kommen dann in die Notaufnahme, klagen über starke, kolikartige Flankenschmerzen und man sieht zum Beispiel dann im Ultraschall einen Harnaufstau und im Urinstecks ist Blut drin. Das wäre so die typische Konstellation für eine akute Präsentation. Der Nephrologe findet die manchmal beim Ultraschall und sieht dann zum Beispiel eine Nephrokalzinose, das heißt, sie haben da eine echoreiche Einfassung der Markpyramiden im Ultraschall. Und das lässt immer daran denken, dass zum Beispiel zu viel Calcium durch das ableitende Urinsystem läuft und dann können sich eben auch Steine bilden.
Okay, und welche das sind, das haben wir ja im Schnelldurchlauf gerade schon mal gehört. Lassen Sie uns jetzt tiefer in die Materie einsteigen und uns die einzelnen Steintypen genauer anschauen.
Ja, also wir haben ja vorhin schon gesagt, die häufigsten sind Calciumoxalatsteine. Das macht so 75-80% aller Nierensteine aus. Und die werden unterschieden in Calciumoxalat-Monohydrat und Calciumoxalat-Dihydrat. Ne? Und haben auch noch so ein bisschen blumige Beinamen, was daran liegt, ne, dass diese Kristalle von bestimmten Leuten beschrieben worden sind. Also zum Beispiel die Calciumoxalat-Monohydratsteine heißen Wewelit-Steine und das kommt von Herrn Wewel. einem Amerikaner, der diese Kristallisation zuerst beschrieben hat. Oder die Dihydratsteine werden Wedelit-Steine genannt, nach einem Herrn Waddell, auch Amerikaner. Ich komme immer durcheinander mit diesen beiden, weil sie auch noch so ähnlich klingen. Ich nehme lieber eben Calciumoxalat, Monohydrat oder Dihydrat als Bezeichnung. Da kann ich irgendwie mehr mit anfangen. Das ist der häufigste Steintyp. Die sind ziemlich hart, kriegen sie nie aufgelöst. Das Ziel ist ja immer, dass sie einen Stein auffangen und zur Steinanalyse schicken können. Nicht, dass sie wissen, was der Inhalt ist. Nicht. Wenn sie sowas zurückbekommen, dass die Steinanalyse zeigt, Calciumoxalatstein, können sie gleich sagen, okay, da wird irgendwann eine Intervention nötig sein, dass dieser Stein geborgen wird. Den kriege ich medikamentös nicht aufgelöst. Mein Ziel ist dann, dass er nicht weiter wächst.
Das internistische Ziel. Ne? Ansonsten ist natürlich auch die Intervention möglich. Gibt es denn, was die Therapie angeht, irgendeinen Unterschied zwischen Monohydrat- und Dihydratsteinen?
Nein, die verhalten sich komplett gleich.
Also das ist ein rein akademischer Unterschied.
Ja.
Und wo ist Oxalat überall drin?
Oxalat kommt ja auch aus der Nahrung. Und wir haben einen endogenen Oxalatstoffwechsel. Nicht? Also zum Beispiel das schon erwähnte Vitamin C wird im Körper zu Oxalat metabolisiert. Und wir nehmen Oxalat mit der Nahrung auf. Also zum Beispiel so klassisch sowas wie Rhabarber und Spinat und Mangold. Nicht? Und rote Beete, leider auch, muss ich an dieser Stelle sagen. Rote Beete ist ja blutdrucksenkend, aber enthält eben auch viel Oxalat. Nicht? Und das trägt bei zur Oxalatausscheidung im Urin und ist eben einer, wenn wir uns erinnern, an unser Gleichgewicht, was ich am Anfang dargestellt habe, ist einer der Faktoren, die auf die Waagschale kommen, steinbildende Faktoren.
Nicht? Schokolade leider auch, ne?
Schokolade, ja, leider auch. Kakao, Trinken Sie gern Schokolade?
Leider ja. Und rote Beete mag ich auch. Also.
Aber hatten noch nie einen Stein, hoffentlich.
Nee, aber wenn, würde ich nach Fulda fahren. Okay, also wir haben einmal ein zu viel an Oxalat, das zur Bildung von Calciumoxalatsteinen führen kann. Die andere Komponente ist das Calcium, ne? Die Hyperkalzämie.
Die Hyperkalzurie, wenn ich ganz bisschen korrigieren darf.
Ja, klar, ja.
Ja, eine Hyperkalzämie führt auch zur Hyperkalzurie. Aber die Hyperkalzurie ist die häufigste isolierte Störung des Gleichgewichts im Urin. Das ist völlig richtig.
Und jetzt haben wir schon gehört, der primäre Hyperpara kann ursächlich sein.
Ja.
Was macht noch eine Hyperkalzurie?
Sie sprechen einen dunklen Punkt an. Also wir unterscheiden drei verschiedene Formen. Also dass unter dem Einfluss von Vitamin D Calcium aus dem Magen-Darm-Trakt aufgenommen wird. In der Regel wird ja ein geringer Teil an Calcium aufgenommen. Das gehört zu den zweiwertigen Ionen, die nicht besonders gut enteral aufgenommen werden. Nee, und das ist wahrscheinlich, wir wissen es noch nicht so ganz genau, ist das eben ein Transporterdefekt im Darm, dass mehr Calcium aufgenommen wird. Das führt oft nicht zu erhöhten Calciumspiegeln im Blut, aber diese Leute haben häufig ein kleines bisschen erhöhtes 1,25 Vitamin D. Also Vitamin D spielt da wahrscheinlich eine Rolle. Ne? Dann haben wir die resorptive Hyperkalzurie. Da ist die Vorstellung, dass Calcium aus dem Knochen kommt. In diese Kategorie würde zum Beispiel fallen der Hyperpara, der eben das Calcium aus dem Knochen rauslöst und so zu einer Hyperkalzurie führt. Ne? Und dann gibt es noch eine renale Form, wo es einen Rückresorptionsdefekt geben soll. Also wieder ein tubulärer Defekt, wo zu wenig Calcium rückresorbiert wird und dadurch zu viel Calcium im Urin erscheint. Wir sind aber auf dem Gebiet, muss man ganz ehrlich sagen, noch ganz am Anfang und verstehen da noch nicht alles. Wir können die Transporterdefekte noch nicht genau definieren. Da ist noch einiges an Forschung zu tun. Aber 60% der Patienten mit Nierensteinbildung haben eine Hyperkalzurie. Also das ist häufig.
Mhm. Für die Steine insgesamt, aber eben auch für die Calciumoxalatsteine, also eine Hyperkalzurie, eine Hyperoxalurie, beispielsweise durch eine oxalatreiche Ernährung. Es gibt aber auch ganz andere Ursachen, zum Beispiel einen Gallensäuremangel. Wie hängt das zusammen? Warum bilden sich da Calciumoxalatsteine?
Also zum Beispiel, das ist auch der Mechanismus nach bariatrischer Operation oder beim Morbus Crohn. Und da ist es so, dass normalerweise ist es so, dass Calcium und Oxalat im Darm eine Verbindung eingehen und dann als Calciumoxalat, nicht als Steine, aber als Calciumoxalat ausgeschieden werden. Und in dem Moment, wo der Calciumanteil fehlt oder anderweitig verwendet wird, ist das Oxalat frei und kann resorbiert werden. Fette werden ja aufgespalten in ihre Bausteine, die freien Fettsäuren durch Lipasen und eben auch Gallensäuren und solche Geschichten und werden eigentlich frühzeitig schon aufgenommen. Erscheinen die im terminalen Ileum oder im Kolon, dann kommt es zu einer sogenannten Verseifung von Calcium mit diesen freien Fettsäuren und das Calcium ist gebunden und kann nicht mehr das Oxalat binden. Und dann wird Oxalat zu viel aufgenommen und wir kriegen eine Hyperoxalurie.
Heißt das, man muss dann aktiv suchen bei Patientinnen und Patienten mit Morbus Crohn, mit Zustand nach bariatrischer OP, ob da vielleicht Steine vorliegen?
Ja, muss man tatsächlich. Nicht, also gerade eben nach den bariatrischen Operationen hat sich gezeigt, dass die eine hohe Inzidenz an Hyperoxalurie haben. Und da muss man ja nur lange genug warten, bis dann sich irgendwann mal ein Stein bildet. Deswegen, also da sollte man aktiv drauf gucken.
Okay, so viel zu den mit Abstand häufigsten Steinen, den Calciumoxalatsteinen. Platz 2 nach Häufigkeit, der ist ja geteilt. Welche haben Sie da für uns?
Genau, also da sitzen auf Platz 2 sitzen Calciumphosphatsteine und die Harnsäuresteine. Harnsäuresteine mag ich besonders gerne, weil die können Sie auflösen. Die bilden sich besonders gerne im sauren Milieu, im Urin, sauren Urinmilieu, nicht der pH, ist meistens in der Region so 5, 5,5. Da bilden sich Harnsäuresteine. Und wenn Sie es schaffen, die Harnsäure zu reduzieren, mit einer Allopurinol-Therapie zum Beispiel, nicht, und den Urin-pH anzuheben ins alkalische Milieu, und das gelingt uns eben total leicht, ne, das gelingt uns viel, viel leichter, als ihn anzusäuern, dann lösen die sich auf. Und es braucht keine Intervention. Also das ist immer total elegant. Nachteil ist, dass sie im einfachen Röntgenbild sind sie nicht schattengebend. Da sieht man sie nicht. Man braucht ein CT. Das ist ja so, muss man ehrlicherweise sagen, dass wir mit der Indikation Nierensteinsuche jemanden zur Abdomenübersicht schicken. Die Zeiten sind vorbei. Also die bekommen heute alle ein Low-Dose-CT ohne Kontrastmittel und dann sieht man eben alle Steine. Deswegen Harnsäuresteine sind meine besten Freunde. Und dann gibt es Calciumphosphatsteine. Die haben typischerweise eine höhere Inzidenz bei Frauen, weil der leicht im alkalischen Urinmilieu entsteht. Und sie brauchen also da einen pH, der so über 7,5 ist, nicht? Und das kommt eben eher, was sie eingangs mit einer gesunden Ernährung, wenn man sich viel Obst- und Gemüsereich ernährt, dann ist der Urin-pH in der Regel eben so in der Region 6 bis 7. Und da entstehen leichter Calciumphosphatsteine. Die lassen sich nicht auflösen, gar nicht. Die sind auch, können auch sehr, sehr hart werden. Also Härte bezeichnen wir, wenn sie im CT die Hounsfield Units bekommen, dann haben die zum Beispiel sowas wie 1500, also sehr, sehr hohe. Und dann wissen sie, okay, das ist ein Stein, der sehr hart ist. Und das sind Steine, die lassen sich nicht auflösen, sondern die müssen dann meistens mit einer Intervention geholt werden.
Schauen wir uns gleich noch an im Therapieteil. Lassen Sie uns aber zunächst noch weiter auf die Steine schauen. Welche sollten wir da noch ansprechen?
Ansprechen sollten wir noch Infektsteine, auch wenn sie nicht besonders häufig sind. Nicht, aber es gibt im Urin, wenn Sie die Kombination aus einem Urin haben, der steinbildende Eigenschaften hat, plus einen Infekt mit einem Ureasebildner, nennt sich das. Also Bakterien, die Harnstoff spalten können zu Ammoniak und CO2. Das Ammoniak führt zu einer starken Alkalisierung des Urins. Da können sich dann sogenannte Infektsteine bilden. Nicht? Das heißt, Sie haben die Kombination aus einem Nierenstein plus Bakterien, immer nicht so günstig, muss man relativ rasch was machen, damit diese Situation behoben wird. Also der Stein muss raus im Klartext, die sind auch nicht auflösbar. Das sind auch wieder eher Frauen, die dazu neigen, weil die eben durch die kürzere Harnröhre viel häufiger Infekte bekommen. Und dann ein Gebiet, mit dem Sie jetzt überhaupt nicht rechnen, Herr Wingert. Es gibt eine ganze Reihe von Medikamenten, die Harnsteine bilden. Hätten Sie das gedacht?
Na, also ich habe ja ein Amboss-Abo, beziehungsweise, ja, das ist so in meinem Job mit drin und ja, deswegen habe ich das schon gelesen, ja, in der Tat. Aber erzählen Sie trotzdem gerne nochmal, was es mit den Medikamenten auf sich hat.
Ja, also es gibt klassische Substanzen, die das machen. Das ist zum Beispiel nur sowas wie Topiramat, Indinavir, Acetazolamid gehört dazu und überraschenderweise Schleifendiuretika. Da sprechen wir nachher noch ein Tickchen mehr über die kleinen Geschwister, die Thiazide. Kleinbildröntgen führen zu einer Hyperkalzurie, also die scheiden Kalzium aus. Ne? Und auch wenn es nicht immer zu einer Steinbildung kommt, es gibt eine ganze Reihe von Medikamenten, die zu so einer Kristallurie, also der Vorform von Steinen, und da ist die Liste total lang und da sind auch Sachen dabei, die wir häufig benutzen, also sowas wie Ciprobay, Acyclovir ist da mit drin, Triamteren, Cotrimazol, also eine richtig lange Liste von Sachen, die wir benutzen, und die Kristalle fallen aus, verlegen die Tubuli und können zu einer sogenannten Kristallnephropathie führen. Ich dachte, ich würde Sie mehr überraschen können, aber ich sehe, Sie sind vorbereitet.
Ja, ab und zu lese ich mir dann doch auch was durch vor unseren Aufzeichnungen. Und ja, mal Kompliment an unsere Redakteurinnen und Redakteure. Wir haben die alle drin.
Boah, ihr Streber. Ich dachte, ich könnte punkten.
Ja, das zählt schon. Aber was ich ganz spannend fand, Allopurinol auch, ne? Das ist auch eins, was dann zu einer Kristallisation führen kann.
Ja, genau. Manchmal stehen wir ja davor und denken, warum hat dieser Mensch ein akutes Nierenversagen? Und da muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich mir überlege, ob der jetzt in letzter Zeit irgendein Medikament bekommen hat, nur was vielleicht eine Kristallnephropathie macht. Der Gedanke, der ist relativ weit, weit hinten in meinen Hirnwindungen. Aber ist eben nochmal in der Vorbereitung auf den Podcast, ist das jetzt nochmal hochgekommen. Und es passiert eben bei manchen sehr, sehr selten, nicht? Aber zum Beispiel Zovirax ist so ein Medikament, wenn das infundiert wird, also wenn das schnell in hohen Konzentrationen anfällt, dann neigt das zum Ausfallen, insbesondere im sauren pH, Urin-pH, zum Ausfallen in den Tubuli.
Ja, es ist ziemlich schwierig, ne? Also Acek ist das eine, Ceftriaxon macht das ja auch, und gerade wenn man das jetzt zum Beispiel auf Intensivstationen oder sonst wo einfach gibt, ne, dann ist es schwierig zu unterscheiden, habe ich es jetzt hier vielleicht mit einer Schockniere bei Sepsis zu tun oder ist das jetzt Folge der Medikamente? Haben Sie da irgendeinen Tipp, wie man das differenzieren kann?
Ja, das Schöne ist, Sie sehen das im Urinsediment. Sie sehen die Kristalle im Urinsediment. Je nach Medikament machen die ein bisschen unterschiedliche Kristalle. Aber wenn man den Urin anguckt von jemandem, der ins akute Nierenversagen nach einem Ceftriaxon, ist auch so eins, Sie haben völlig recht, dann soll man sich den Urin angucken und gucken, ob da viele Kristalle drin sind. Es ist zum Glück, muss man ehrlicherweise sagen, in den allermeisten Fällen gut reversibel. Wenn man es weiß, dann reduziert man die Infusionsgeschwindigkeit und bewässert. Also auch da ist sozusagen der Flow eine entscheidende Größe, dass man das Zeug wieder rausspült. Also man muss nicht Angst haben vor bleibenden Nierenversagen mit Dialysepflicht oder irgendwie sowas. In aller Regel geht das wieder weg.
Dann lassen Sie uns doch noch der Vollständigkeit halber auch auf die Cystin- und die Xanthinsteine schauen.
Ja, die gibt es, sehr selten, sind in den Aufzeichnungen als unter 1% angegeben von den Nierensteinen, und die treten halt häufig bereits schon im Kindesalter auf, sodass man ehrlicherweise sagen muss, der erwachsene Nephrologe sieht die sehr selten. 80% der Cystinsteine sind bis zum 25. Lebensjahr passiert, nicht? Also da kann es nochmal sein, dass man so einen sieht. Die Xanthinsteine treten noch früher auf. Und auch da ist das Sediment sozusagen die wesentliche diagnostische Maßnahme, weil sie bei zum Beispiel den häufigeren Cystinsteinen sehen sie sehr schön hexagonale Kristalle und wissen dann sofort, die sind massenhaft da drin, das ist nicht nur ein, zwei, sondern das ganze Sediment ist voll. Und dann haben sie schon einen starken Hinweis, dass das ein Cystinstein sein könnte. Das sind Erkrankungen, die mit wenig oder gar keinen systemischen Zeichen einhergehen, sondern der Nierenstein ist sozusagen das Markersymptom für diese Erkrankung. Aber im Erwachsenenalter sehr selten.
Okay, dann gehen wir mal von der Theorie in die Praxis. Wie gehen Sie denn diagnostisch vor, wenn sich jemand vorstellt, wo Sie den Verdacht auf Nierenstein haben?
Also ich sitze ja in der Praxis, nicht? Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und klagt über Flankenschmerzen, dann mache ich als erstes einen Ultraschall. Und da ist die entscheidende Frage, nicht so sehr sehe ich das Konkrement, weil ich weiß, dass der Ultraschall Einschränkungen hat, was die Detektionsempfindlichkeit angeht, sondern ich gucke nach Aufstau. Also ist das ein Stein, der den Urinabfluss behindert? Weil das letztendlich auch so ein bisschen die Dringlichkeit für diesen Patienten bestimmt. Also muss der ins Krankenhaus und muss eine Doppel-J-Schiene gelegt werden, damit der Urin wieder abfließen kann und die Niere nicht Schaden nimmt. Ne? Das heißt also, meine Triage geht so weiter, dass ich erst einen Ultraschall mache und dann gucke, ist der Aufstau, ist der maximal, also eine Grad 3 sagen wir dazu, ist die größte Aufstauform, dann würde ich ihn ins Krankenhaus schicken mit der Bitte, dass eben eine Doppel-J-Schiene gelegt wird und dann geguckt wird, ob das Konkrement entfernt werden kann. Ist der Aufstau nicht maximal, ist für mich der nächste Schritt, dass ich ihn ambulant zu einem CT schicke und mir dann eben sagen lasse, ist da ein Konkrement oder mehrere sogar. Man sieht dann auch gleichzeitig die andere Niere. Also hat er beidseitig ein Problem. So würde es für mich weitergehen.
Wie viel Zeit habe ich da? Also gerade gesetzlich Versicherte warten ja auch mal länger.
Sie meinen auf das CT?
Ja.
Das ist natürlich eine schwere Frage. In einer Woche möchte ich das wissen. Nicht? Weil man ja damit rechnen muss, dass wenn der Stein sich noch weiter auf die Reise macht, dass der Aufschlag zunimmt. Deswegen, also so, man hat da jetzt nicht 6 Wochen Zeit.
Und in der CT würde ich ja dann alle Steine sehen, ne? Auch wenn da steht, nicht röntgendicht, in der CT kriegen wir die alle.
Genau, trotzdem, ja.
Und dann gucken sie auf die Dichtewerte und dann sind sie auch schon ein bisschen weiter und wissen, was dahinter stecken könnte.
Ja, also wenn die Hounsfield-Einheiten unter 500 sind, dann sind sie schon ziemlich sicher, dass es ein Harnsäurestein ist. Sind die Hounsfield-Einheiten über 1000, dann sind sie bei Calciumoxalatsteinen. Dazwischen können es mehrere Sachen sein, da können es auch Infektsteine sein und so nicht. Deswegen, da sind sie nicht so sicher, nicht. Aber über 1000 ist Calciumoxalatstein.
Okay, und dann haben wir einen guten Hinweis, aber mehr ist das ja eigentlich auch noch nicht.
Ja, also das Auffangen des Steines ist von zentraler Wichtigkeit. Ja, man kann natürlich auch mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten und kann sagen, also ne, das ist ein Stein, der hat über 1000 Hautfehleinheiten und ich finde im Urin eine bestimmte Konstellation, wo viel Calcium drin ist. Das ist mit großer Sicherheit ein Calciumoxalatstein. Aber letztendlich ne, möchte man es natürlich auch gerne schriftlich haben und möchte da einen Laborausdruck haben, wo draufsteht, das ist ein Calciumoxalatstein. Oft sind es ja gemischte Steine. Nee, also da ist der Calciumoxalatanteil ist dann sehr hoch, der ist dann meinetwegen bei, weiß nicht, 80% oder so. Und dann haben sie noch ein kleines bisschen was anderes drin, aber dann wissen sie sozusagen, das hauptsächliche Problem ist das Calciumoxalat. Und von da aus wird es eben dann auch weitergehen, wie die weitere Behandlung ist.
Kommen wir gleich zu. Zunächst aber mal noch, wie fängt man denn die Steine am besten auf?
Ja, also klassisch war ja, dass wir gesagt haben, die müssen durch T-Sieb pinkeln. Und den Stein, den sie dann auffangen, den bringen. Häufig ist es heute so, dass wir die Steine bekommen nach einer Intervention. Also wenn zum Beispiel durch eine Urinoretroskopie, wenn da dann ein Stein geborgen wird, dass wir den dann, wenn wir den mitbekommen, ins Labor einschicken oder das Krankenhaus macht es direkt.
Gehen wir aber noch mal einen Schritt zurück. Wir sind ja eigentlich gerade noch bei Ihnen in der Praxis und Sie haben den CT-Befund bekommen. Wie geht's dann weiter?
Also wenn dann die Hounsfield-Einheiten über 1000 sind, dann bin ich mir relativ sicher, dass es ein Calciumoxalatstein ist. Dann wäre die nächste entscheidende Frage, ist es der Erststein oder ist es ein Rezidivstein? Ist es eine beidseitige Uronephrolithiasis? Hat er zum Beispiel eine Einzelniere? Das sind dann alles so Fragen, die darauf abzielen, mache ich jetzt schon eine metabolische Urinanalyse? Also die Empfehlungen der Fachgesellschaften gehen in die Richtung, dass man beim ersten Stein das nicht unbedingt machen muss, sondern erst bei Rezidivsteinen. Aber es gibt eben die genannten Situationen, wo man es schon beim ersten Mal machen würde. Eben wenn zum Beispiel beidseits die Niere betroffen ist oder es ist eine Einzelniere, dann würde man schon zu einer metabolischen Urinanalyse fortschreiten. Beim ersten Mal ist es so, dass sie dem Patienten dann empfehlen, dass er die Trinkmenge hochhält und dass er sich Gemüse- und obstreich ernährt. Das sind die beiden Empfehlungen. Ich habe immer noch so einen kleinen Spezialtipp, was ich immer mache. Ich sage, pressen Sie sich den Saft einer Zitrone aus und geben das in 500 Milliliter Wasser, klares Wasser, und das trinken Sie über den Tag. Also damit der Zitratgehalt im Urin ansteigt.
Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, kann man so mitgeben. Noch ein Tipp, wir haben bei uns im Amboss-Kapitel eine Liste mit den Kriterien für die Einteilung in eine Hochrisikogruppe, wann man dann eben direkt die Urindiagnostik starten sollte, drin. Link in den Shownotes. Urindiagnostik ist das eine, die weitere Diagnostik das andere. Worauf achten Sie denn noch, zum Beispiel im Blut?
Also die initiale Diagnostik, wenn jemand das erste Mal kommt, geht erstmal auf die Nierenfunktion, also hat der Aufschlag dazu geführt, dass das Krea ansteigt. Man guckt sich das Calcium an, das Phosphat an und sie wollen natürlich wissen, eine besondere Situation ist immer, ist ein Infekt mit im Spiel? Das heißt, ich bestimme auch ein CRP. Sobald ein Infekt mit im Spiel ist, das müssen gar nicht diese Infektsteine sein, sondern wenn der Stein dazu geführt hat, dass der Urin sich aufstaut, lauwarmer Urin ist ja ein idealer Nährboden für Bakterien, nicht? Also es kann dann auch ein Koli sein und kein Urease-Bildner, die müssen sofort entlastet werden. Nicht, weil das ist eine Hochrisikosituation für eben eine schwere Entzündung, letztendlich eine Form von Pyelonephritis der Niere, und das muss sofort entlastet werden.
Und heißt sofort jetzt hier ambulanter Urotermin oder müssen die ins Krankenhaus?
Nee. Die Patienten gehen ins Krankenhaus und meistens managen die das so, dass die erstmal eine Doppel-J-Schiene reinlegen, sodass dann der Urin-Eiter ablaufen kann und dann sozusagen zeitgerecht den Stein entfernen.
Aber Sie kriegen das CRP ja vermutlich erst rein als Laborwert, wenn der Patient wieder zu Hause ist.
Ja, das geht relativ rasch. Also meine Laborwerte sind am gleichen Nachmittag da. Ich habe eine App auf dem Handy, wo ich dann reingucken kann. Und ich bespreche das dann so vor, dass ich eine Einweisung mitgebe und sage, ich rufe Sie nachher an und wenn das CRP hoch ist, dann gehen Sie bitte in die nächste Urologie. Da gebe ich dann halt meine Empfehlung, mit denen ich sehr viel zusammenarbeite.
Wie machen Sie es analgetisch?
Ja, also wenn Sie einen Aufstollgrad 3 haben, das heißt ja, dass der Stein meistens im proximalen Ureter verklemmt ist, das macht enorme Schmerzen. Also die Frauen vergleichen das häufig mit Geburten. Männer sind ja etwas schmerzempfindlicher als Frauen. Die sagen, das sei das Schlimmste, was sie je in ihrem Leben gehabt hätten. Das heißt also, sie müssen die relativ rasch schmerzfrei kriegen. Und die Mittel der Wahl sind heutzutage nicht-steroidale Antirheumatika, Ibuprofen. Die hat sehr gute Studienergebnisse. Die Amerikaner haben dann noch so eine IV-Form. Also wir könnten vergleichsweise Diclofenac oder sowas vielleicht enteral geben. Die spritzen ein Zeug, das heißt Ketorolac. Das gibt es bei uns nicht mehr systemisch. Das gibt es, glaube ich, nur noch als Augentropfen.
Also einfach NSAR, zum Beispiel Ibu oral.
Ja, dreimal täglich.
Wenn die Schmerzen so groß sind, warum nicht dann größere Geschütze auffahren, Opioide?
Also in den Studien hat sich herausgestellt, dass die Nicht-Steroidalen wirksamer sind als die kleinen Opiate, also eine Abteilung Tramadol zum Beispiel. Und dann müssten sie schon so mal etwas stärker rangehen, Dipidolor oder irgendwie so geben. Aber das geht auch. Das hat sogar noch, es hat ja einen leicht muskelrelaxierenden Effekt, dass sie die glatte Muskulatur des Harnleiters etwas entspannen. Würde ich sozusagen, wenn Sie die Schmerzen nicht kontrolliert kriegen mit einem nicht-steroidalen Antirheumatikum, würde ich da hingehen, klar.
Dann machen wir das, stellen ihn analgetisch ein, schicken ihn ins Krankenhaus und ja, wir schauen sich dann die Steingröße an, nehme ich an, und entscheiden, welche Intervention Sie machten. Oder wie geht es dann weiter?
Ja, genau. Also die Steingröße ist ein wesentliches Kriterium für, wie es weitergeht. Die Steinposition, also ist er proximal oder schon im distalen Ureter, spielt dabei noch eine Rolle und dann eben die Akuität, also hat man Infekt oder nicht. Und die Faustregel ist, dass Steine unter 5 mm haben eine ganz, ganz hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie spontan abgehen. Also da muss man nicht unbedingt intervenieren. Die Steine zwischen 5 und 10 mm, das ist so, sag mal, so ein Niemandsland, kann abgehen, muss nicht abgehen. Da gehen etwa noch 50% der Steine gehen spontan ab. Und bei Steinen über 10 mm, da wissen Sie, okay, da wird mit großer Sicherheit wird eine Intervention nötig sein. Und da hat sich in Studien herausgestellt, dass wenn Sie in diesem mittleren Bereich 5 bis 10 mm Stein, wenn Sie den Leuten über 4 Wochen lang Tamsulosin verschreiben, einen Alpha-Blocker, dann erhöhen Sie damit die Expulsionsrate, nennt sich das. Also die Abgangsrate des Steins, sodass man in dieser Region so gerne auch noch, wenn es nicht zu einem drittgradigen Aufstau gekommen ist, mit Tamsulosin arbeiten kann. Also in diesem mittleren Bereich 5 bis 10 erhöhen sie damit die Abgangsrate. Und die Abgangsrate, also die Frage wäre ja, warum macht man es denn nicht bei den kleineren Steinen? Weil da die Abgangsrate schon so hoch ist, dass man es das nicht unbedingt braucht. Zweiter Faktor ist, wo sitzt der Stein? Also distale Steine, blasennahe Steine gehen natürlich leichter ab, als wenn es noch weiter oben im Harnleiter sitzt. Das wäre so ein zweites Kriterium, nicht? Also der Idealfall für einen Patienten ist natürlich ein kleiner Stein, kurz vorm Blaseneingang. Da kann man sagen, der geht sicher spontan ab.
Die größeren aber nicht. Können wir vielleicht einen kleinen urologischen Exkurs wagen und uns einfach mal anschauen, was dann möglich ist als Intervention?
Ja, also ich kann Ihnen so ein bisschen die Prinzipien kann ich Ihnen erklären. Wie im Einzelfall dann die Urologen sich entscheiden, da bin ich nicht involviert. Das machen die für sich. Es gibt im Prinzip drei Methoden, wie Sie so einen Stein beseitigen können. Und das ist die Stoßwellentherapie, ESWL genannt. Nicht? Der Patient liegt in der Wanne und wird mit Ultraschall beschallt. Und die Steine werden im Prinzip zersprengt, ist das ja. Und dann gibt es eine Urethra-Renoskopie, das finde ich eine enorm elegante Methode. Das heißt sozusagen, Sie gehen mit einem kleinen Endoskop, gehen Sie über die Harnröhre und Blase, gehen Sie dann in den Harnleiter und können damit bis in die Niere und können den Nierenstein dann entweder, da gibt es verschiedene Methoden, mit einem Laser zertrümmern, dass Sie also Energie auf den Stein geben. Oder aber eben, es gibt dann auch so Körbchen, womit man den Stein dann einfangen kann und rausziehen kann. Was noch eleganter ist, nicht, dann muss der Patient nicht die Trümmer rauspieschern und man hat dann eben ein Objekt, was man auch zur Steinanalyse einschicken kann. Und dann gibt es ein Verfahren, das wird eigentlich sehr, sehr selten. Ich bin gar nicht sicher, ob ich das schon je erlebt habe. Das ist eine perkutane Nephrostomie. Da wird im Prinzip von der Flanke aus eine Schleuse eingebracht in das Nierenbecken. Und dann wird von dort aus auch mit endoskopischen Geräten eben von oben ins Nierenbecken gespiegelt und nicht über die Blase. Ich finde, das klingt am eingreifendsten. Die Differentialindikation ist, dass je härter der Stein, desto größer sind die Schwierigkeiten bei der ESWL. Das heißt also sehr harte, die Calciumoxalatsteine mit Hounsfield-Einheiten von 1500, das wird dann immer schwieriger. Und je größer der Stein ist, desto schwieriger hat es die ESWL. Nicht? Man denkt ja irgendwie so, ESWL ist die eleganteste Methode. Nicht? Man legt sich da so in eine Wanne, kriegt eine kleine Kurznarkose und wird dann mit Wellen beschossen und dann ist der Stein weg. Das klingt ja irgendwie sehr charmant. Aber es gibt eben Grenzen für diese Methode. Nicht? Auch wenn der Stein zum Beispiel im Harnleiter steckt, kann man ihn nicht mit ESWL behandeln, weil die eben tatsächlich zerspringen und dann eben auch das Risiko haben, dass der Harnleiter zerfetzt wird. Das heißt, wenn man das dann macht, dann müsste man ihn erst weiter ins Nierenbecken schubsen, um ihn da dann zu zertrümmern. Dann finde ich, kann man ihn auch gleich mit einem Renoskop rausholen. So ist ungefähr die Differentialtherapie. In letzter Zeit muss ich sagen, früher haben wir ja sehr viel mit ESWL gearbeitet. Nur das gibt es gar nicht mehr überall. Das haben nicht mehr alle Kliniken. Ambulant gibt es das, glaube ich, gar nicht. Deswegen die meisten Steine werden jetzt eigentlich mit einer Urethra-Renoskopie rausgeholt.
Okay, dann sagen wir mal, das lief jetzt bei unserem Patienten auch so. Und jetzt wird's ja dann spannend, ne? Jetzt kriegen wir raus, welcher Stein es letztendlich war. Und dann können wir uns ja jetzt internistisch, allgemeinmedizinisch oder in welcher Fachrichtung wir eben auch sind, dran machen, zu behandeln und zu schauen, dass sowas nicht wieder passiert. Wie funktioniert das?
Ja, also das sind natürlich dann die Situationen, auf die wir uns am meisten freuen als Nephrologen, weil dann weiß man, wie passiert das? Wie ist der Stein entstanden und dann kann man eben auch spezifisch eingreifen. Das wäre eben dann die Situation, wenn das ein Patient ist, der schon mehrfach Steine gehabt hat oder eben auf beiden Seiten, dann würden wir eben eine metabolische Urinanalyse machen. Und das wäre so, dass man den Urin dreimal, das reicht nicht, wenn man ihnen den Sammelurin einmal einschickt, sondern man möchte ja, man ernährt sich unterschiedlich, man hat unterschiedliches Trinkverhalten. Das heißt, wir wollen sozusagen einen repräsentativen Querschnitt. Die dürfen nicht aufeinander folgenden Tagen sein, sondern da sollen ein paar Tage dazwischen sein, damit man eben auch dann repräsentativ sieht, was im Urin ankommt. Und danach würde man tatsächlich dann eine Differentialtherapie machen. Also häufigste Konstellation, zu viel Calcium im Urin. Und da haben wir effektive Maßnahmen, wie wir das Calcium reduzieren können. Und das ist nicht eine calciumarme Ernährung. Das ist vor vielen Jahren gemacht worden, dass man dann gesagt hat, diese Leute sollten keine Milchprodukte mehr essen. Und dann hat man gesehen, die Steininzidenz ist eher höher. Und das Problem war, dass eben durch das niedrige Calcium Oxalat nicht wieder abgefangen worden ist im Darm und die Oxalatresorption gestiegen ist. Sondern wir haben extrem effektive Medikamente, die die Calciumrückresorption intratubulär fördern. Und das sind Thiazide. Also HCT, Chlortalidon, Indapamid. Ein Benefit davon ist, dass wir wissen, dass unter diesen Medikamenten Frauen weniger Osteoporose bekommen, weniger osteoporotische Frakturen, wenn sie Thiazide einnehmen. Und der Effekt ist eben, dass Kalzium rückresorbiert wird und offensichtlich ein Teil dieses Kalziums im Knochen landet. Im Gegensatz zu dem, was wir vorhin schon erwähnt haben, dass Schleifendiuretika dazu führen, dass vermehrt Kalzium ausgeschieden wird und eben die Steininzidenz erhöhen können. Und dann macht man das so, dass man diesen Leuten ein Thiazid verschreibt und den Sammelurin nach 6 Wochen kontrolliert und guckt, ob das Kalzium im Urin fällt. Nicht? Und das wird man richtig regelrecht einstellen. Nicht? Also sie wollen dann Kalziumwerte im 24-Stunden-Sammelurin, die unter 5 Millimol pro Tag sind, die wollen sie erreichen.
Und ist das bei den Thiaziden eine lineare Dosis-Wirkungsbeziehung? Also kriege ich immer mehr Kalzium rückresorbiert aus dem Harn, je mehr ich Thiazide gebe?
Nein, leider nicht linear, sondern sie kriegen leider mit der ersten Dosis oft, sag mal, eine Halbierung des Urinkalziums, also zum Beispiel HCT 25 Milligramm. Wenn sie auf 50 gehen, dann kriegen sie nur noch ganz bisschen dazu.
Okay, also zu viel Kalzium im Urin, da können wir Thiazide geben. Was schauen Sie sich noch an?
Ja, also das wäre ja die Waagschale steinbildende Faktoren. Nicht? Das heißt, da gucken wir uns noch ganz stark Oxalat und Harnsäure an. Es ist leider so, dass hohe Harnsäurespiegel im Urin auch Calciumoxalatsteine, also nicht nur Harnsäuresteine, sondern auch Calciumoxalatsteine befördern. Nicht? Sodass wir auch gucken, dass wir die Harnsäure reguliert bekommen. Aber der wesentliche steinlösende Faktor ist ja Zitronensäure. Und das ist der wesentliche Gegenspieler für Calcium. Und da gucken wir sehr stark drauf. Nicht? Das heißt, Zitronensäure muss hoch sein. Ein wesentliches Problem bei der Interpretation dieser Werte ist, dass irgendwann mal Grenzwerte entstanden sind. Und diese Grenzwerte, die Labore uns geben, sind auch noch für Männer und Frauen unterschiedlich. Also wo man ja denkt, bilden sich bei Frauen irgendwie Steine bei geringeren Kalziumwerten im Urin und bei Männern erst bei höheren. Das ist irgendwie hat nicht so richtig eine Konsequenz. So dass aber die moderne Interpretation ist, dass sie ein kontinuierlich ansteigendes Risiko haben mit steigenden Kalziumausscheidungen und das gleiche gilt für Zitrat, fallenden Zitratausscheidungen im Urin. Das heißt sozusagen, man muss sich sehr stark die Konstellation zwischen den beiden angucken. Selbst wenn Sie eine Hyperkalzurie haben, die 5,5 Millimol pro Tag ist, nee, aber das Zitrat ist sehr, sehr niedrig, nicht? Dann würde ich immer an beiden Schrauben versuchen zu drehen. Deswegen, Grenzwerte sind kritisch und die moderne Interpretation ist, dass man nicht mehr diese altherkömmlichen Grenzwerte betrachtet, sondern das als ein dynamisches Gleichgewicht betrachtet.
Und was verschreibe ich, wenn ich jetzt sehe, Zitronensäure ist niedrig im Urin?
Also Sie verschreiben Kaliumcitrat plus meine Zitrone.
Kann ich ja mal schauen, ob ich jemanden bequatscht kriege, das entsprechende Amboss-Kapitel so anzupassen, dass Dr. Krenz Zitrone mit dabei ist.
Meine Zitrone.
Ansonsten findet ihr da aber sehr schön aufgelistet tatsächlich die Metaphylaxe bei Harnsteinen. Also da seht ihr dann die verschiedenen Harnsteintypen und drunter eben aufgelistet, wie man genau bei welchem Urinbefund dann vorgeht und welche Medikamente man in welcher Dosierung gibt. Das ist wirklich super praktisch und man kann direkt loslegen. Ein Link in den Shownotes. Und nochmal ganz allgemein, also Ihre Grundpfeiler in der Therapie sind einmal, dass wir das Kalzium rauskriegen aus dem Urin, dass wir eben nicht so viel Kristallisation haben. Und der andere Punkt ist, dass wir Zitronensäure hochfahren, damit wir eben in Lösung bleiben.
Ja, und die Basis jeder Behandlung ist eine Erhöhung der Trinkmenge, sodass Sie den Flow durch die Nephrone erhöhen und dadurch sozusagen sich die Steine nicht festsetzen können, sondern das Kalzium oder nochmal der Kristallisationskern mitgerissen wird in den Urin, ne? Ganz mechanistisch.
Und dann gibt es ja noch die Situation, wo man wirklich gezielt den Urin dann entweder alkalisiert oder ansäuert. Wann ist das der Fall und wie funktioniert das?
Das ist zum Glück nur in wenigen Situationen nötig. Also Harnsäuresteine und Cystein lösen sich besser in einem alkalischen Milieu. Das heißt, da würden Sie auch den Harn alkalisieren und das machen Sie genauso mit Kaliumcitrat. Und das geht auch sehr, sehr gut. Also muss man sagen, nicht? Also das Anheben des pHs fällt uns leicht. Viel, viel schwerer fällt uns, den Harn anzusäuern. Also das können Sie, wenn Sie Ammoniumchlorid IV geben und solche Sachen, dann geht das. Das kommt im Urin an. Mit einer oralen Therapie ist viel schwerer. Wir benutzen dafür Methionin, schwefelhaltige Aminosäure, die so metabolisiert wird, dass Schwefelsäure im Stoffwechsel entsteht. Klingt ja schon irgendwie gewalttätig. Ne? Und dadurch der Urin-pH saurer wird. Ne? Das ist ja zum Glück nur in ganz seltenen Situationen nötig. Also zum Beispiel die Calciumphosphatsteine, die bilden sich eben leichter im alkalischen Milieu. Und da würde man den Urin ansäuern, damit das nicht weiter passiert. Schwierigeres Unterfangen, als wenn Sie ihn alkalisieren wollen.
Viele Infos heute, aber unten in den Shownotes findet ihr auch die Kapitelmarken, falls ihr einzelne Teile nochmal nachhören möchtet. Was haben Sie denn noch für einen Fall für uns mit dabei?
Ja, ich habe noch einen nicht ganz unkomplizierten Fall. Eine 55-jährige Patientin, die ich bestimmt schon seit 10 Jahren kenne. Und die ist ursprünglich mal zu mir gekommen mit einer Hypokaliämie. Hypokaliämie und normale Nierenfunktion. So vom Aspekt eine Frau, wo man das Gefühl hat, sie hat ein sehr, sehr großes Körperbewusstsein. Und das triggert ein bestimmtes Bild beim Nephrologen in der Kombination mit einer Hypokaliämie. Und man hat den Verdacht auf einen Diuretika-Abusus.
Ah, da gehen so schnell die Alarmglocken los bei Ihnen?
Ja.
Und das macht man aus?
Aus Gewichtsgründen. Also tritt natürlich auch bei allen möglichen anderen Leuten auf, aber die wollen sehr schlank sein und drücken damit ihr Gewicht. Also ich habe ihr am Anfang Spironolakton gegeben, damit das Kalium ein bisschen steigt. Und im Verlauf entwickelte sie Nierensteine. Und zwar wiederholt Nierensteine. Und die mussten geholt werden. Sie hat einen Hauptstadt dritten Grades. Das war also richtig schon, die Niere ist in die Knie gegangen. Und es kommt raus in der Steinanalyse, sie hat gemischten Calciumphosphatstein. Und da fängt der Nephrologe schon an zu denken und denkt, okay, das war so 50-50. Calciumphosphat entsteht gerne im alkalischen Urin. Was macht denn alles alkalischen Urin? Und gibt es eine Querverbindung zwischen Hypokaliämie und alkalischem Urin? Und dann habe ich geguckt in ihrer Akte. Ich mache ja häufig Urinstickse. Wie waren denn so die Urin-pHs? Und habe gesehen, der Urin-pH, der war immer über 6. Und dann kommt eben die Frage, hat sie eine renal-tubuläre Azidose?
Ja, ich habe es befürchtet. Ich habe mir das jetzt ehrlich gesagt hier direkt schon parallel aufgemacht. Und nur ganz kurz, Dr. Krenz, weil ich glaube, wenn man jetzt nicht Nephrologe ist, hat man die nicht parat. Also in aller Kürze, es gibt 4 Formen. Bei jeder wird man sauer. Bei der ersten klappt es nicht, dass H-Plus-Ionen im Tubulus rausgebracht werden. Bei der zweiten klappt es nicht, dass Bicarbonat im Tubulus zurückgeholt wird. Die dritte ist eine Mischform. Und bei der vierten, da klappt es nicht, dass Überaldosteron, Wasserstoff und Kalium ausgetauscht wird. Dann wird man sauer und kriegt eine Hyperkaliämie. Das jetzt aber wirklich nur ganz knapp zusammengefasst.
Ja, super. Sie können gleich anfangen bei mir.
Und war sie sauer dann tatsächlich? Also hatte sie eine Azidose, die Patientin?
Die hatte sie tatsächlich nicht. Sie hatte keine systemische Azidose. Nicht? Und dann kommt sozusagen die kleine renal-tubuläre Azidose. Die gibt es auch als sogenannte inkomplette renal-tubuläre Azidose ohne eine systemische Azidose, aber mit persistierend alkalischem Urin. Diese Frau hat eine langjährige renal-tubuläre Azidose Typ 1, kann keine H-Plus-Protonen rausgeben, dadurch ist der Urin alkalisch und sie kriegt eine Nephrolithiasis dadurch. Ne?
Ja, das okay, also schon schwierigerer Fall. Nochmal ganz kurz, also eine 55-jährige Patientin, Sie sehen die Hypokaliämie bei normalen Nierenwerten, sind dann zunächst auf dem Holzweg, denken an einen Diuretika-Abusus, dann bekommt sie aber auch Nierensteine. Ja. Sie sehen, es ist ein gemischter Calciumphosphatstein, Sie wissen, der entsteht im alkalischen Urin, dann gucken Sie in die U-Stickse, die Sie schon gemacht haben, sehen, aha, sie hat wirklich immer alkalischen Urin, immer über 6, und dann überlegen Sie, was kann das sein, vielleicht eine renal-tubuläre Azidose.
Genau.
Sie schauen sich die BGA an, sehen keine Azidose, spricht jetzt eigentlich erstmal dagegen, aber die 1er renale tubuläre Azidose kann auch ohne eine systemische Azidose bestehen. Was haben Sie denn mit der Patientin dann gemacht?
Sie hatte zu wenig Zitrat im Urin, deutlich zu wenig Zitrat. Das ist eben typisch für diese renal-tubulären Azidosen, weil das Zitrat im Stoffwechsel dazu benutzt wird, um die systemische Azidose zu behandeln. Zitronensäure ist eine schwache Säure und wird in der Leber zu Bicarbonat umgebaut, relativ rasch, ne? Sodass eben da dann das Zitrat verschwindet. Sie hatte fast kein Zitrat. Und das ist eine Patientin, die trinkt seitdem jeden Tag ein Glas Zitronensaft Und sie muss relativ viel Kaliumcitrat, nicht? Also das gibt so Kaliumwerla-Beutelchen. Sie muss 3 Beutel am Tag. Meist kommt man mit einem klar. Ne? Sie muss 3 von diesen Beuteln am Tag nehmen, damit sie eine einigermaßen vernünftige Citratkonzentration im Urin hat. Ne?
Das ist natürlich eine ganze Menge. Läuft man da dann Gefahr, eine Hyperkaliämie zu induzieren?
Nein. Bis zu einer Glomerulfiltrationsrate von ungefähr 20 ist ja so, dass große Mengen Kalium ausgeschieden werden können.
Und kann ich nochmal fragen, was hat jetzt bei Ihnen die Alarmglocken Richtung renaltubuläre Azidose läuten lassen? Also ich glaube jetzt nicht, dass da die allermeisten direkt dran gedacht hätten.
Das ist halt für Nephrologen ist das ein Muster, was man dann relativ rasch erkennt. RTA Typ 1 und 2 machen eine Hypokaliämie, das ist eigentlich das, womit die auffallen, und dass der Urin immer alkalisch ist. Wenn die beiden zusammenkommen, dann ist es ein schönes Muster. Ne? Plus Calciumphosphatstein, das Muster wird immer schöner.
Und in der Denkfabrik Medizin hätten sie jetzt vermutlich die Denkverzerrung analysiert, warum man nicht direkt auf die richtige Verdachtsdiagnose gekommen ist. Da wäre wahrscheinlich dann der Halo-Effekt zu nennen gewesen. Können Sie uns noch mal kurz erklären, was es mit der Denkfabrik Medizin auf sich hat?
Also ich habe einen eigenen Podcast mit einem Kollegen zusammen, mit Andreas Klinge, der ist Diabetologe. Und wir stellen uns gegenseitig Fälle vor. Der eine darf vorstellen und der andere muss lösen. Und der Schwerpunkt ist eigentlich, dass wir möchten, dass sozusagen unser Denkprozess dabei deutlich wird. Und wir freuen uns jedes Mal über die tollen Rückmeldungen, die wir bekommen. Offensichtlich haben wir einen Nerv getroffen damit.
Ja, also bei mir auf jeden Fall. Ich höre immer sehr gerne zu. Ist einfach ein klasse Podcast. Absolute Hörempfehlung an alle, die ihn noch nicht kennen. Ein Link in den Shownotes. So, wir haben viel gehört heute, Dr. Krenz. Können Sie uns sowas wie Take-Home-Messages mitgeben?
Ja, also häufigster Stein, Calcium-Oxalatstein mit bis zu 80%. Die sind nicht pH-empfindlich im Urin und können sich auch nicht auflösen. Die müssen Sie immer urologisch sanieren lassen. Da geht es um eine Rezidivprophylaxe und dass der Stein nicht weiter wächst. Und die Rezidivprophylaxe geht über Calcium muss aus dem Urin raus mit Thiaziden und Zitronensäure, der wesentliche Steinlöser, muss erhöht werden durch Kaliumcitrat oder Orangensaft, Zitronensaft, das, was ich meinen Patienten so sage. Ganz wichtig ist immer, dass Sie einen Stein in die Hand bekommen, sodass Sie ihn zur Analyse ins Labor schicken können, dass Sie wissen, mit was Sie es zu tun haben. Alle anderen Steine sind wesentlich seltener, zum Beispiel auch die Harnsäuresteine. Das sind die einzigen Steine neben den Zysteinsteinen, die Sie tatsächlich auflösen können, ohne eine Intervention, indem Sie die Harnsäure im Urin senken und durch Urinalkalisierung auch wieder mit Kaliumcitrat und mit Allopurinol, sodass weniger Harnsäure im Urin erscheint. Wenn Sie das mitnehmen, dann tun Sie Ihren Patienten schon ganz, ganz viel Gutes. Und gesichert ist bei allen Nierensteinen, dass die Erhöhung der Trinkmenge zu weniger Rezidiven führt. Ich bin kein Freund von viel Trinken. Das ist die einzig nachgewiesene Situation, wo tatsächlich mehr als 2,5 Liter am Tag Trinken einen nachgewiesenen Effekt hat.
Und gibt es noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchten?
Also ich bin natürlich Nierenstein-Fan, deswegen ich bin überhaupt nicht objektiv. Nicht? Aber das ist bis jetzt ein Gebiet, was sicherlich noch unterversorgt ist. Ich sehe ganz selten, dass tatsächlich Leute, die einen Nierenstein gehabt haben, dass die tatsächlich auch eine Rezidivprophylaxe bekommen. Nicht? Und man kann diesen Patienten, die Rezidivquote ist hoch, und ich kann wirklich nur empfehlen, wenn Sie es nicht selber machen, es ist nicht schwer, da mit Calcium und Zitronensäure im Urin zu spielen, dann schicken Sie diese Patienten zu einem Nephrologen oder Urologen, der sich mit Steinen beschäftigt. Sie können den Leuten wirklich viel Gutes tun und Rezidive verhindern.
Sagt Dr. Ingo Krenz, Nephrologe und Hypertensiologe aus Hamburg und Amboss-Podcast Urgestein. Vielen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss-Podcast waren.
Vielen Dank, Herr Wingert, für die Einladung. Und Sie wissen, ich komme immer wieder gerne und mache Fortbildungen für unsere Zuhörenden. Tschüss.
Ciao und bis zum nächsten Mal. Wir haben ja noch weitere Folgen zusammen geplant. Euch zu Hause vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Interesse an der Amboss-Praxislizenz habt, dann lasst euch ein unverbindliches Angebot zuschicken. Das Ganze geht unter go.amboss.com/amboss-podcast-praxislizenz. Und ja, wenn ihr dann auch noch Lust habt, drückt doch auf Abonnieren beim Amboss-Podcast. Sprecht mit euren Kolleginnen und Kollegen drüber. Da freue ich mich natürlich besonders, wenn wir dann auch noch ein bisschen mehr neue Zuhörerinnen und Zuhörer gewinnen können. Ich freue mich ja über jeden und jede, die zuhört. Ansonsten probiert Amboss auch gerne einfach mal aus. Das klappt per App oder per Desktop. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, ciao.